Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Welcher Roman verkauft sich gerade besonders gut? Welcher der besten 6 Romane des Jahres laut Shortlist des Deutschen Buchpreises? Das wollten wir wissen und das haben wir uns angesehen in mehreren Buchhandlungen in Leipzig. Und ich habe gestaunt, wie unterschiedlich das ist in verschiedenen Läden. Mehr dazu hören Sie am Ende dieser Lesartstunde. Meine Kollegin Andrea Gerg, die hören Sie hier oft als Moderatorin der Lesart dieser Sendung hier. Sie hat einen klaren Favoriten für den Deutschen Buchpreis, der am kommenden Montag vergeben wird. Und das ist ein Buch, das Andrea Gerg auch privat schon öfter weiterempfohlen hat. Der Roman Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger.
Also ich mag es beim Lesen ja am liebsten, wenn mich eine Geschichte so richtig reinzieht. Und das passiert oft, wenn es um was Abgründiges geht, also wie bei einem guten Krimi. Und Dorothee Elmigers Buch bietet beides auf ganz besondere Weise, denn Die Holländerinnen ist ja weder ein Krimi, noch lässt sich diese Geschichte so einfach zusammenfassen. Und auch das spricht ja unbedingt für ein Buch, wenn es mehr ist als nur sein Plot. Aber den gibt es natürlich auch. Es geht um einen ungeklärten Vermisstenfall, um 2 Holländerinnen, die 2014 im Urwald von Panama verschwunden sind und die trotz einer unglaublich aufwendigen Suchaktion nie wieder aufgetaucht sind. Und diesen Fall, den will ein bekannter Theatermacher in den Tropen rekonstruieren. Und er lädt die Erzählerin, die eine bekannte Autorin ist, ein, als Chronistin daran teilzunehmen. Und diesen Bericht, den sie 2 Jahre später vor einer Gruppe von Studenten von sich gibt, den lesen wir von dieser Reise, bei der es immer tiefer in den Urwald geht und bei der die anderen Teilnehmer immer bizarrere Geschichten erzählen, es ganz viel Bezüge zu Philosophie und Kulturgeschichte gibt und so ein immer dichteres Gespinst, fast ein Urwald aus Erzählungen entsteht, in denen man so richtig reingezogen wird. Und auf einmal ist dieses kurze Buch um, es hat ja nur 160 Seiten und ich dachte, man will es gleich nochmal lesen, weil man eigentlich nicht verstanden hat, was einen da so fesselt. Und das merke ich auch, wenn ich das Buch jemandem ans Herz legen möchte, das lässt sich nicht einfach nacherzählen. Man muss es einfach den Leuten in die Hand drücken und sagen, lies das, dieses Buch ist wirklich unglaublich.
Lies das, sagt Andrea Gerg und die Holländerin von Dorothee Elmiger könnte nächste Woche mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet werden. Der Roman ist im Hansa Verlag erschienen mit eben den 160 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Es gibt ja spezielle Buchhandlungen für queere Literatur. Es gibt Buchhandlungen mit eigenen Regalen für queere Literatur. Was das heute eigentlich ist, queere Literatur, was man darunter versteht und welche herausragenden Bücher es gerade gibt auf diesem Feld, das hat sich der Kritiker Stefan Mesch für uns angesehen, für die Lesart. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Mesch.
Hallo.
Ja, wann spricht man heute eigentlich von queerer Literatur? Ist da das Thema des Buches das Entscheidende oder ist die Identität der Autorin entscheidend oder geht es um einen bestimmten Blick auf die Welt?
Das weiß ich selber nicht genau. Ich finde halt erstmal, queer ist diese Sammelbezeichnung für ganz viele Geschlechtsidentitäten und Lebensformen. Ich habe ganz lange eben gesagt, queer, das ist das Gegenteil von heterosexuell, aber das stimmt nicht. Also es gilt vielleicht für Lesben und Schwule, aber es gibt ja zum anderen auch Leute, die zum Beispiel kein oder wenig sexuelles Begehren empfinden oder keine Romantik suchen, also asexuelle oder aromantische Leute und halt alle Leute mit anderen Geschlechtsidentitäten, also Transmenschen und Intersexmenschen. Und wie all diese Leute halt von aus ihren Wirklichkeiten erzählen. Das wird gebündelt unter dem Label queere Literatur. Queer ist diese Selbstbeschreibung, die wird seit den 90ern verwendet. Und ich glaube immer, wer aus der Norm fällt und marginalisiert ist, also wer eine Sache von außen sieht, die für die meisten anderen aber erstmal ganz normal erscheint, der sieht eben alles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und für mich lohnt sich immer, Bücher zu lesen, die genau solche Blickwinkel einnehmen.
Und da haben Sie jetzt 4 Bücher für uns ausgewählt. Wonach haben Sie da speziell gesucht? Wonach haben Sie Ausschau gehalten?
Ich suche am liebsten Bücher fürs breite Publikum, die noch nicht so bekannt sind. Also alles, wo ich denke, boah, das holt ganz viele Leute ab. Und heute ist das vor allem ein Buch über den Kongo, Wohin du auch gehst, von Christina Fontes. Da muss eine schwarze Schülerin in den 80ern nach Belgien und dann will sie weiter nach Paris und nach London und sie landet in einer strengen christlichen Gemeinde. Und ihre Nichte ist lesbisch und die beiden Frauen fragen sich 400 Seiten lang, wie liberal sie jetzt leben wollen oder können. Die Übersetzung finde ich fantastisch. Die Übersetzerin ist Michaela Grabinger. Und ich mag daran, dass es um ganz viele Milieus geht. Und die Frage, wie passe ich in dieses Milieu? Und das Buch beschreibt halt jede Villa, aber auch jede Sozialwohnung super plastisch auf 2 Kontinenten. Also manchmal so als Hoffnungsort, aber meistens als Falle, wohin du auch gehst.
Und wenn es da darum geht, wie jemand hineinpasst in den Mainstream sozusagen, ist das so ein generelles Motiv in queerer Literatur, dieses Einpassen, eingepasst werden? Geht es da auch immer um konflikthafte, traurige, erschütternde Geschichten bei den Sachen, die Sie ausgesucht haben?
Ich lese die Bücher genau deshalb, weil man da wirklich viel lernen kann. Aber das Traurige ist ja meist der Erzählanlass, nämlich ich erlebe Ausgrenzung und Gewalt. Aber bei Literatur, da geht es ja immer auch darum, was man aus Erfahrungen macht. Jamie Hood ist trans und die hat als Barkeeperin gearbeitet. Und dann ist sie aber mehrmals betäubt worden, also hat K.O.-Tropfen in ihren Drinks gehabt und dann sexualisierte Gewalt erlebt. Und Jamie Hood ist auch Literaturwissenschaftlerin und ihr Buch heißt Trauma Plot, also Trauma Plot. Und sie fragt, wie kann literarisch von solcher Gewalt erzählt werden? Und dann spielt sie ganz viele Tonfälle durch, Erzählhaltungen, also Ich-Perspektive, Du-Perspektive, autorialer Blick, um zu fassen, was da unerlaubt passiert ist mit ihr. Und man nimmt da sehr viel mit, eben über Erzählhaltungen und aber auch über Haltungen zu sich selber. Also wie versucht man sich neu aufzustellen zum eigenen Trauma? Trauma-Plot von Jamie Hood.
Und wenn sie da verschiedene literarische Methoden ausprobiert, heißt das jetzt auch, dass es ein queeres Erzählen gibt, auch in der Art des Erzählens, im Stil, bei den literarischen Mitteln?
Finde ich oft. Mir ist bei einem anderen Buch was aufgefallen. Ich habe ein tolles AIDS-Buch gelesen, in dem der Ich-Erzähler den Reflex hat zu sagen über alles, das ist ja egal, das bedeutet nichts, das bedeutet mir alles. Und das merke ich ganz oft an queeren Stimmen, dass sie sagen, was hier mit Begehren passiert oder mit Körpern passiert, ich bin gewohnt, dass Leute dazu sagen, du, das ist mir egal, das will ich gar nicht hören, Minderheit, nicht relevant. Aber mir bedeutet es nun mal alles. Und dieses Beharren zu sagen, ich bin am Rand vielleicht gesellschaftlich, aber das hier hat Gewicht, das hier ist die Mitte von meiner Welt. Das Buch heißt Nova Scotia House und das sind billige Wohnungen in London und da wohnt die Figur, weil im echten Leben, da ist der Künstler Derek Jarman an AIDS gestorben, 1994. Und sein Partner war 19, als sie sich kennengelernt haben. Und Nova Scotia House zeichnet jetzt gar nicht exakt diese Beziehung nach, aber erzählt so ganz frei und fiktiv, dieser Partner, der ist heute ungefähr 50. Und wie würde so jemand zurückblicken auf die 90er Jahre? Also es gibt es nur auf Englisch. Aber ich glaube, wenn wir im Radio 3 Minuten über Bücher reden, die wir echt auf Deutsch brauchen, dann wächst damit ja auch das Interesse und die Nachfrage und das Publikum hier. Darum bitte bald übersetzen, Nova Scotia House von Charlie Porter.
Gibt es jetzt auch queere Literatur, würden Sie sagen, das ist queere Literatur, obwohl jetzt in der Handlung eigentlich gar nichts Queeres passiert?
Ja, Ulrike Ulrich ist Anfang 60 und sie war 2021 in Paris einen Sommer lang. Und Zeit ihres Lebens zeigt jetzt die bisexuelle deutsche Autorin Liane. Die ist gerade mit einem Mann zusammen. Lianes Partnerin ist an Krebs gestorben. Auch die Mutter ist tot und eine wichtige Tante. Und auf den Spuren von diesen Frauen recherchiert Liane jetzt zu vergessenen Autorinnen in Paris. Also sie hat da gar keine irgendwie prickelnden Dates mit Frauen oder so. Aber ich glaube, wer gerne die Lesart hört, also wer gerne hört, ah, dieser Name sagt mir noch nichts und dieses Buch, das ist vielleicht was für mich. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das dieses Lesartgefühl so gut bündelt. Zeit ihres Lebens von Ulrike Ulrich. Wirklich so ein Buch voller Fundstücke und voller feministischer Ideen und Alltagsbeobachtungen aus diesem Jahr 2 der Pandemie 2021, wo Leute schon in der Stadt unterwegs waren, aber halt noch sehr versucht haben, Corona einzudämmen.
Und das war jetzt auch ein Beispiel dafür, wo die Abgrenzung queere Literatur, sonstige Literatur sehr unscharf wird, oder? Wo man gar nicht klar sagen kann, was gehört jetzt eigentlich wohin?
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob Ulrike Ulrich selber queer ist, aber die Figur ist es und mich überzeugt eben dieser Blick. Und darum ist es für mich queere Literatur, weil queere Bücher versprechen, wir schauen hier auf die Welt und wir schauen hier auf Körper, auf Geschlecht, auf Sexualität und wir schauen eben aus einer besonderen, aus einer eher seltenen Perspektive. Und das ist eine Chance, vieles mal anders zu sehen und vieles neu zu sehen. Und als Leser finde ich Vielfalt ja oft erst, wenn ich ganz gezielt danach suche. Also wenn ich nicht extra suche, dann lese ich 40 Bücher und merke, ach ups, da waren wieder die meisten Figuren genau aus meiner Schicht oder genau aus meinem Kulturkreis. Und darum brauche ich Anregungen und Empfehlungen und eben solche Bücher. Also irgendwie hier sind 5 tolle Bücher zu Armut oder zu Autismus oder zu Asexualität. Und so haben wir heute queere Literatur gemacht.
Und wir haben jetzt gesprochen über den Roman Wohin du auch gehst von Christina Fontes. Das war das Buch aus dem Kongo. Dann haben wir gehört von Trauma Plot Alive von Jamie Hood, die Geschichte der Barkeeperin. Es ging um Charlie Porter, Nova Scotia House. Das war der Roman mit dem dringenden Appell von Stefan Mesch. Bitte möglichst bald ins Deutsche übersetzen. Und zum Schluss ging es um den Roman, der in Paris spielt, Zeit ihres Lebens von Ulrike Ulrich. Herr Mesch, haben Sie ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und die Liste mit diesen vier Büchern, die haben wir auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de auf unserer Seite mit den Büchern des Monats. Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf, das ist ja die Ikone der feministischen Literatur im frühen 20. Jahrhundert, immer wieder besprochen, gerühmt, gefeiert, in unzähligen Literaturseminaren ausgedeutet. Es gibt keinen Satz von Virginia Woolf, der noch nicht in alle Richtungen interpretiert und beleuchtet wurde, dachte ich bisher. Aber dann höre ich, in dieser Woche, also gestern, ist ein neu entdecktes Werk von ihr zum ersten Mal erschienen. The Life of Violet heißt das. Die Literaturwissenschaftlerin Mila Sashigiri hat dieses Werk sensationellerweise ausgegraben. Und mit ihr hat mein Kollege Tobias Wenzel gesprochen über diese Entdeckung. Und zum ersten Mal hat er Mila Sashigiri vorlesen lassen aus den Violet-Geschichten.
When 6 months later, Lady Blank...
Die Literaturwissenschaftlerin Ermila Sashigiri liest aus The Life of Violet, einem Buch mit 3 Erzählungen von 1908. In einer davon rettet die großgewachsene Violet in einer slapstickartigen Szene einer Köchin, die in eine Jauchegrube fällt, das Leben, indem sie die Frau mit Salatöl und Seifenlauge übergießt.
Had not Violet instantly soaked the woman in salad oil and soap suds?
Einen derartigen Nonsenshumor hätten wir von Virginia Woolf nicht erwartet.
This is not the kind of nonsensical fun.
Aber er ist da. Seite für Seite Fantasieflüge, die komödiantischen Charakter in Reinform haben.
Es ist die Überraschung hinter einer aufregenden Entdeckung. Die hat die Virginia Woolf-Expertin Sashigiri im Oktober 2022 in England gemacht. Im Adelssitz Longleat, einem gewaltigen Herrenhaus in der Nähe von Bath.
And then it was like being in a movie.
Ich habe mich wie im Film gefühlt. Im Haus bin ich der Archivarin über eine breite Treppe gefolgt. Ich konnte es nicht fassen, dass ich nun vielleicht ein unbekanntes Werk von Virginia Woolf sehen würde. Als mir die Archivarin im Lesesaal die Dokumentenschachtel überreicht hat, hat mein Herz gepocht.
She gave me the document box. My heart was pounding.
Zum Vorschein kam ein Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen von Woolf. Durch einen Zufall war Sashigiri auf die Fährte dieses Werks gestoßen, im Nachlass von Virginia Woolfs Freundin Violet Dickinson. Diese parodistische Biografie über ihre Freundin Violet in Form von locker verknüpften Erzählungen war bisher nur als Entwurf bekannt. Den hatten Woolf-Experten allerdings nicht ernst genommen. Nun aber saß Sashigiri im Longleat-Herrenhaus. Virginia Woolf hatte die Geschichte mit 26, 7 Jahre vor ihrem Debütroman »Die Fahrt hinaus« zu einem stimmigen Werk ausgearbeitet und zu einem sehr komischen. Ausgerechnet Woolf, die sich 1941 das Leben nahm, aus Angst, wahnsinnig zu werden.
In the popular imagination, Woolf seems to be regarded as a gloomy writer.
Woolf scheint allgemein als düstere Schriftstellerin zu gelten. Ich glaube nicht, dass sie düster ist. Diese neuen Erzählungen sind jedenfalls das Gegenteil von düster. Sie sind äußerst witzig. Auch handeln sie vom Lachen selbst.
They are about laughter.
In einer dieser 3 Erzählungen bemerken Menschen gar nicht, dass sie lachen, weil sich das Lachen in den Tiefen ihres Körpers verliert. Es sei so laut gelacht worden, wie seit 30 oder 40 Jahren nicht mehr, heißt es in einer anderen Erzählung, in der die Hauptfigur Violet sich trotz der viktorianischen Beschränkungen für Frauen selbst verwirklicht und ein Landhaus nur für sich bauen will. Ein Vorläufer von Virginia Woolfs »Ein Zimmer für sich allein«, ihrem viel späteren feministischen Essay. Nicht erst in ihren bekannten Romanen wie Mrs. Dalloway habe die Autorin den Roman neu erfunden, so Ermila Sashigiri. Schon in The Life of Violet habe Woolf eine Protagonistin geschaffen, für die es in der englischen Gesellschaft und Literatur keinen Platz gegeben habe.
And so here we have her friend, who's 6'2" tall, Violet Dickinson, in real life.
Woolfs Freundin Violet Dickinson war im wirklichen Leben 1,88 Meter groß und galt deshalb als unverheiratbar. Mit ihrer parodistischen Biografie erlaubte es Woolf ihrer Freundin, eine Riesin, eine Göttin, eine Prinzessin, eine Heldin zu sein, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen oder einem furchterregenden Seeungeheuer die Stirn bieten kann.
Powerful in the face of a scary sea monster.
Mit einem Regenschirm bändigt die Riesin dieses Ungeheuer in Tokio. Warum nur hat Virginia Woolf dieses Buch mit all den charmanten Einfällen und dem frechen Humor also nicht schon zu Lebzeiten veröffentlicht?
I would conjecture that these stories were written.
Ich vermute, dass Woolf diese Geschichten nur privat für ihre Freundin geschrieben und als eine Art Insiderwitz verstanden hat.
Bleiben zwei Fragen. Ob wohl noch ein weiteres unbekanntes Werk Virginia Woolfs in irgendeinem Archiv schlummert? Und was, wenn Ermila Sacheguiri auch das entdecken würde?
I can hardly believe I made this one. So if I make another one, it will feel almost like too much.
Ich kann ja kaum glauben, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Wenn ich noch so eine machen würde, wäre das für mich fast schon zu viel des Guten.
Ermila Sacheguiri, die Entdeckerin von The Life of Violet, drei Erzählungen von Virginia Woolf, die bisher völlig unbekannt waren. Virginia Woolf als junge, komische Autorin ist da zu entdecken. Und dieses Buch, das ist auf Englisch erstmal erschienen in der Princeton University Press. Wir wollten auch wissen, wo und wann die deutsche Übersetzung herauskommt, aber das steht noch nicht fest. Wie eine Familie in Israel in bitteren Streit geraten ist miteinander über den Terror und den Krieg in den vergangenen beiden Jahren, davon erzählt die Autorin Sarah Levy in ihrem Buch »Kein anderes Land«. Sarah Levy kommt aus einer jüdischen Familie in Deutschland. Seit 6 Jahren lebt sie in Israel und dort haben wir sie gestern Abend angerufen für ein Gespräch hier in unserem Programm über den 7. Oktober in Israel. Sarah Levy hat da erzählt, dass ihre Großfamilie sich gestern zum ersten Mal wieder in großer Runde getroffen hat und dass sie alle dabei umgehen mussten mit den Brüchen in ihrer Familie, mit ihren extrem unterschiedlichen Ansichten zur Lage Israels.
Diese Brüche taten sich schon vor dem 7. Oktober auf, mit den ganzen Spaltungen, die wir zuvor hatten, über diese Regierung. Und heute zum Beispiel beim Familienessen saß mein Schwager mir gegenüber. Und der hatte ein T-Shirt an, auf dem war Groß-Israel drauf abgebildet, ohne palästinensische Gebiete. Und das zieht er öfter an, wenn wir zusammentreffen, ein bisschen als Provokation irgendwie gegen mich auch, also empfinde ich das zumindest. Und wir haben heute zum ersten Mal wieder seit sehr langer Zeit richtig miteinander gesprochen, nicht miteinander, sondern in der großen Runde. Ich musste mir natürlich auch Dinge anhören, wie, also dass er dann sagte, er fühlt sich schlecht, dass dieser Krieg jetzt überhaupt endet und es wäre doch alles umsonst gewesen, wenn wir jetzt aufhören würden zu kämpfen. Das muss ich aushalten in meiner Familie, weil ich ihn auch bei jedem Familien Essen sehe, aber er hat mich halt auch schon in diesen letzten 2 Jahren als Verräterin bezeichnet, weil ich ihm ein Video gezeigt habe, in die WhatsApp-Gruppe der Familie geschickt hatte, von Protestierenden auf den Demos, die Fotos hochhalten von getöteten Kindern aus Gaza. Also wir haben extreme Situationen gehabt, aber heute war es tatsächlich so, dass wir alle miteinander über verschiedenste Dinge gesprochen haben und versucht haben, die Schärfe rauszunehmen und auch diese Konfliktlinien nicht gegeneinander zu richten. Also ich glaube, dass es hilft zu reden, weil ich das auch von meiner ersten Lesereise jetzt im September so empfunden habe. Auf meinen Lesungen waren Palästinenser, die Menschen kennen, die wirklich Menschen, Freunde verloren haben im Gazastreifen. Da waren Palästinenser, deren Familien aus Haifa kommen und die schon wirklich 20 Jahre nicht mehr in Israel waren. Da waren Leute, die pro-palästinensische Demonstrationen organisieren, selber gar keine Wurzeln haben in Palästina, aber die das finden. Und wir kamen in einem Dialog zusammen. Es war schon so, dass wir ab und zu sagen mussten, da kommen wir nicht überein, ja, mit diesen Sätzen, die gefallen mir nicht und da stehe ich nicht dahinter. Aber es war respektvoll. Und diese Menschen haben auch gesagt, ich kann deinen Schmerz auch verstehen, ja, und ich kann deren Schmerz verstehen. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu sehen, sie als Menschen zu sehen, ja, alle Beteiligten daran. Und auch die Unbeteiligten, die müssen auch verstehen, dass auf beiden Seiten Menschen stehen und es nicht hilft, sich nur auf eine Seite zu schlagen. So einfach ist dieser Konflikt nicht. Und er ist über Jahrzehnte gewachsen. Und es gibt nicht nur einen Bösen und nur einen Guten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es einfacher ist, alles schwarz-weiß zu sehen. Aber es gibt ganz viele Grautöne und dahinter gibt es noch ganz viele Farbtöne. Und das Leben ist nicht eindeutig. So ist es einfach.
Die deutsch-israelische Autorin Sarah Levy über ihre Erfahrungen mit ihrem Buch bei einer Lesereise und über ein Familientreffen in Tel Aviv gestern am 7. Oktober. Sarah Levys Buch »Kein anderes Land«, auch über die Auseinandersetzung in ihrer Familie, das ist bei uns im Rowohlt Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor 2 Wochen hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Frauen in Grönland um Verzeihung gebeten. Frauen aus Inuit-Familien, die in den 1960er und 70er Jahren zu Opfern von Zwangsverhütungsprogrammen des dänischen Staates geworden sind. Gewaltsame Eingriffe bei Inuit-Familien, das gab es auch in Kanada über eine lange Zeit. Dort wurden zum Beispiel 20.000 Inuit-Kinder zwangsadoptiert und in weißen Familien aufgezogen. Um solch einen Fall geht es unter anderem in dem Roman »Wo das Eis niemals schmilzt« der finnischen Autorin Inkeri Makula. Der Kritiker Martin Zehringer hat dieses Buch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Was ist das jetzt für ein geraubtes Kind, von dem Inkeri Makula erzählt in ihrem Roman?
Das geraubte Kind ist Jon. Jon stammt von einer Inuit-Familie ab, die ganz weit im Nordosten von Kanada eigentlich lebt. Die Mutter musste nach Quebec, weil die Geburt kompliziert zu werden drohte, ist dann da nach Quebec gereist. Ihr Kind wurde per Kaiserschnitt dann geboren. Und direkt nach der Geburt wurde es Helen übergeben. Helen ist eine dänische Mittelschichtsfrau, die einen starken Kinderwunsch hatte, konnte keine eigene bekommen. Und ihr wurde dieses Kind dann direkt nach der Geburt übergeben mit den entsprechenden Papieren, Unterschrift der Mutter, dass sie einwilligt in die Adoption.
Und das Buch, der Roman, vollzieht jetzt die Geschichte dieser Adoption nach, die Suche vielleicht von Jon nach seinen Wurzeln, könnte ich mir vorstellen?
Die Suche von Jon nach seinen Wurzeln spielt eine gewisse Rolle, aber es gibt noch eine Hauptfigur, eine zweite Hauptfigur, das ist Uni, eine Gletscherforscherin aus Sápmi. Sápmi, das ist ja dieses Siedlungsgebiet der Sami im Norden von Europa. In dem Fall aus Lappland. Uni stammt aus Lappland und musste als Kind nach Helsinki. Und die hat in Helsinki dann auch entsprechend problematische Erlebnisse gehabt, ne, und wurde dann später Gletscherforscherin, und die beiden treffen sich.
Was meinen Sie mit problematischen Erlebnissen?
Das ist das Problem der Zwangsassimilation, was ja im Moment überall im Norden diskutiert wird. Da gibt es Wahrheits- und Versöhnungskommissionen genau über diese Fälle. Da gibt es ganz viele. Und sie hat sie wurde schikaniert. Ne? Die anderen Kinder haben sie als Sami schikaniert und diskriminiert.
Und diese beiden Hauptfiguren, die müssen jetzt irgendwie zusammenkommen in dem Roman. Wie macht die Autorin das, Inkeri Makula?
Sie lässt sie auf einem Gletscher zusammentreffen. Also der Gletscher wird die Bühne der Liebesgeschichte. Uni hat einen Forschungsgletscher, der heißt Penny. Das ist in Nunavut, also Norden von Kanada. Da erforscht sie Gletschermühlen. Das sind so ganz tiefe Löcher, ne, wo das Wasser fließt. Und sie soll herausfinden, wie schnell der Gletscher schmilzt, wie sich die Temperatur verändert. Sie riskiert dabei auch sehr viel, hat schon 2 Finger verloren. Und Jon ist... Der treibt sich so ein bisschen rum. Er ist da zufälligerweise mehr oder weniger in Nordkanada, so wird es beschrieben. Und ich denke, wahrscheinlich ist er schon auch auf der Suche nach seinen Wurzeln. Aber es ist nicht konkret. Und er ist da als Touristenführer unterwegs und trifft sie, Uni.
Da kommen jetzt verschiedene Welten zusammen. Also der Norden Finnlands, aufwachsen in Helsinki, Kanada die Herkunft, aufwachsen wiederum in Dänemark. Also viele verschiedene Schauplätze. Aber so wie Sie es auch angedeutet haben, die Grunderfahrung dieser beiden, die Herkunft aus indigenen Minderheiten in ihren Ländern oder auch über Ländergrenzen hinweg, das schafft eine Verbindung zwischen diesen beiden Menschen?
Ja, das würde ich schon sagen. Und man könnte auch sagen, das Eis ist so eine Art verbindende, metaphorische Geschichte auch. Also über der Liebesgeschichte der beiden liegt ja auch so im Prinzip so eine Kälte der Gesellschaft, die sie erlebt haben. Eine eisige Gesellschaft. Und die versuchen, jeder auf seine Art mit dieser eigenen Geschichte dann auch klarzukommen. Also es ist so eine Art Traumaarbeit auch. Ne? Also sie kommen dann immer tiefer in ihre eigenen Geschichten. Und wir folgen dem mit. Also es ist überhaupt nicht kompliziert. Am Anfang könnte man denken, oha, was ist denn das? Wenn ich jetzt in aller Kürze erzählen sollte, ja, Jon, Dänin, und Kanada und noch Nordkanada, das könnte verwirrend klingen, aber man kommt langsam im Spiel des Erzählens durchaus mit, worum es da geht und wo es immer stattfindet.
Ich habe mich das auch gefragt, ob der Roman, der diesen weiten Bogen schlägt und ja auch viele Themen eben anspricht, ob der das schafft, eben den Roman nicht zu überstrapazieren mit all diesen Schauplätzen und Themen. Also Inke Remakula, kriegt das gut integriert in eine Romanerzählung?
Ja, das würde ich schon sagen. Also einmal ist ja diese sehr geschickt die Grundstruktur. Es gibt eine Ich-Erzählung, Uni, das ist eine Ich-Erzählung. Die Geschichte von Jon ist eine eher autoriale Erzählung. Und das Erzählen selbst ist einerseits sehr subtil und auch so ein bisschen zurückgehalten. Fast so könnte man sagen wie indigene Mentalität. Ich möchte es nicht überbetonen, aber zwischen Weißen und Indigenen herrscht immer so eine Art, also die Indigenen sind sehr zurückhaltend. Im Gegensatz zu Weißen, die sind laut und sagen halt alles direkt heraus. Und dieses Erzählen ist auch so sehr subtil, zurückhaltend, aber die Dialoge sind sehr schön, sehr klar und die Naturbeschreibungen sind auch wunderbar. Also man folgt der Sache sehr freudig.
In dem Roman, wo das Eis niemals schmilzt, dem Roman von Inke Remakula, der wurde aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster. Im Mare Verlag ist das Buch erschienen mit 350 Seiten. Es gibt auch einen Glossar und eine Bibliografie dazu, das Ganze zum Preis von 25 Euro. Herzlichen Dank an unseren Kritiker Martin Zehringer. Wenn Sie in diesen Tagen in eine Buchhandlung gehen, dann sind dort möglicherweise 6 Bücher besonders herausgestellt, nämlich die 6 Romane, die am kommenden Montag mit dem Deutschen Buchpreis 2025 ausgezeichnet werden könnten. Ob diese Herausstellung die Käuferin anlockt und welcher Buchpreiskandidat besonders gut geht, danach hat sich unser Korrespondent in Sachsen erkundigt, Alexander Moritz, in mehreren Buchhandlungen in Leipzig.
Leipzig Hauptbahnhof, die Bahnhofsbuchhandlung im ehemaligen preußischen Wartesaal. Unter dem imposanten Glasdach reihen sich Regale voller Bücher aneinander, 17.000 Titel. Dahinter, ein paar Stufen hinauf, ein kleines Café.
Mein Name ist Heike Lobin, ich bin seit 20 Jahren die Filialleiterin der Buchhandlung Ludwig hier im Hauptbahnhof Leipzig.
Die nominierten Titel für den Deutschen Buchpreis hat sie prominent auf einem Tisch am Eingang platziert. Aktuell verkauft sich vor allem ein Buch gut.
Von Fiona Sironik. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Da haben wir am meisten verkauft. Doppelt so viel verkauft wie die anderen von den Titel. Ja. Vielleicht ist der Titel auch sehr spektakulär, so dass der ein besonderes Klientel anspricht. Der Erzählstil hat mir nicht so gut gefallen. Ich hatte mehr erwartet.
Ihre persönliche Vorliebe sei aber nicht ausschlaggebend. Da ist die Buchhändlerin ganz Geschäftsfrau.
Wir freuen uns, dass es einen Buchpreis gibt. Ich werde auch in Frankfurt sein und freue mich, wenn das Aufmerksamkeit erzeugt, überhaupt fürs Buch.
Nächste Station, die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung in einer altehrwürdigen Ladenpassage nahe der Nikolaikirche. Ein Refugium für Literaturliebhaber. Wandhohe Regale mit Schiebeleiter umsäumen den schmalen Raum. Auch hier liegen die Buchpreisnominierten auf dem Tisch in der Mitte. Die Kunden hier haben andere Präferenzen als das Publikum am Hauptbahnhof. Buchhändlerin Ute Gebhardt verkauft zurzeit besonders oft einen anderen Titel.
Kaleb Erdmann, das ist die Ausweichschule. Es tut ein bisschen so, als ginge es um Erfurt, um dieses Massaker, dieses Schulmassaker. Aber es geht um viel mehr. Es geht um das Ringen eines Autors mit dem Stoff. Und das ist wirklich ganz atemberaubend. Also das habe ich so noch nicht gelesen. Und da war ich völlig überrascht und bin wirklich ganz begeistert davon.
Vielleicht verkauft sie das Buch so häufig, weil es ihr persönlicher Favorit auf der diesjährigen Shortlist ist. Aber auch aus einem anderen Grund.
Es ist auch eben eins von den Büchern, die noch lieferbar sind. Das ist ja das tatsächliche Problem, dass ein Teil der Bücher nicht lieferbar sind, im Nachdruck sind.
Ihr fehlen aktuell 2 der 6 nominierten Bücher. Ähnlich geht es auch anderen Buchhandlungen.
Das Problem sind einfach die Druckereien, die Druckkapazitäten. Ich weiß, dass die Verlage selbst winzige Druckereien hier in Leipzig anrufen, um noch Druckkapazitäten von denen zu bekommen und nichts zu machen.
3. Station, die Buchhandlung Thalia an einer großen Einkaufsstraße in der Innenstadt.
Ich bin Julia Lücke, ich betreue hier Veranstaltungen und das Marketing.
Thalia ist deutschlandweit die mit Abstand umsatzstärkste Buchhandelskette. In der Leipziger Filiale gehen am Tag bis zu 1.000 Bücher über die Theke. Welcher der Nominierten für den Buchpreis kommt hier am besten an?
Unsere Top 3 zurzeit sind Haus zur Sonne, Ausweichschule und beim dritten muss ich tatsächlich nachgucken. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald. Dieser super lange Titel, das sind so unsere Top 3, die gerade am besten verkauft werden.
Der Abstand ist gering, noch scheint alles offen. Aber der Buchpreis wird von der Jury vergeben, nicht nach Verkaufserfolg. Deutlich sichtbar ist, dass Leserinnen und Leser schon durch die Nominierung auf die Titel aufmerksam werden.
Wenn die Longlist rauskommt, das hat noch wenig Effekt auf die Buchverkäufe. Mit der Shortlist wird es schon mehr. Wo es richtig deutlich zu merken ist, ist dann natürlich mit der Bekanntgabe des Gewinners und der Gewinnerin. Also da sind die Verkäufe gehen wirklich rasant in die Höhe und auch über Monate hinweg.
In diesem Jahr sei aber keines der nominierten Bücher als echter Publikumserfolg geeignet, glaubt Buchhändlerin Gebhardt.
Ich glaube eher, dass das alles Bücher sind, die für literarisch interessierte Leute sind. Also es sind keine klassischen Publikumstitel.
Ihre Kundschaft in der kleinen Konnewitzer Verlagsbuchhandlung sei dementsprechend etwas ratlos, kauft weniger eindeutig.
Dieses Jahr hat interessanterweise, das habe ich auch so noch nicht erlebt, die Longlist eine wirklich große Rolle gespielt. Wir haben auch Longlist-Titel, die es nicht auf die Shortlist geschafft haben, besser verkauft als manche Titel, die auf der Shortlist sind. Das ist jedes Jahr anders.
Buchpreis hin oder her, es werden weiter viele Bücher verkauft. Von der oft beklagten Krise will keine der drei Buchhändlerinnen sprechen.
Keine Krise in der Buchhandelsstadt Leipzig. Das war eine Reportage von Alexander Moritz. Und interessant, ne, dass ein ganz unterschiedliches Bild da entsteht in verschiedenen Leipziger Buchhandlungen von den Vorlieben der Leserinnen in Sachen Shortlist-Romane. Wir haben in dieser Lesart, hier in dieser Sendung, ja gerade eine Serie mit Begeisterungsausbrüchen meiner Kolleginnen und Kollegen zu den 6 Shortlist-Titeln. Wenn Sie die nochmal hören mögen, überhaupt hören mögen, das können Sie unter anderem tun in der Deutschlandfunk-App.